wachsen und zu reifen im Glauben. Aisha, vielen Dank für das. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Wahl, machen wir eine Gemeindegründung oder nicht, oder die Wahl für den Partner des Lebens. Ich meine, das ist ja ein Ding, ja. So, unsere jüngste Tochter hat jetzt, endlich hat sie sich verlobt. Also was heißt endlich, sie ist, wird jetzt 24, das ist ja noch jung. Aber was ist das für ein Theater, bis sie den Richtigen gefunden hat? Wir haben 4 erwachsene Kinder, 2 sind verheiratet, gut verheiratet, 2 müssen noch sozusagen unter die Haube. Und die Jüngste hat jetzt entscheiden, das war gar nicht so einfach, ja, die richtige Wahl zu treffen. Offensichtlich ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ganz früher haben die Väter gesagt, die heiratest du oder den heiratest du. Da war es dann das die Tyrannei der Wahl. Und so in unserer Zeit, ja, da hat man halt in der Jugend geguckt, was gibt es so. Und dann hat man versucht, die Schönste und Beste zu kriegen. Das war auch noch einfach. Und heute irgendwie, das sind so eine immense Möglichkeit, weltweit zu connecten über Internet und rauszufinden. Und unsere Tochter hat immer gesagt, Papa, die Christenmänner, die sind ein bisschen lasch. Ja. Aber Nicht-Christ will ich auch nicht. Und oh, das, wie soll das gehen? Aber Gott hat den Richtigen für ihn, für sie gefunden. Und er hat sich an sie rangemacht. Und schlussendlich hat sie richtig ihn lieben gelernt. Und hat jetzt heiß drauf gewartet. Wann sagt er endlich? Und fragt sie, ob sie ihn heiraten will. Und das war nun kurz vor Weihnachten, hat er gefragt. Und jetzt gibt es dieses Jahr eine Hochzeit wieder. So, wieder ein Problem weniger. Die Tyrannei der Wahl. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, zum einen, dass wir unglaublich viele Entscheidungen zu treffen haben an jedem Tag. Man sagt, bis zu 20.000 Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Und in unserer heutigen Zeit haben wir die Möglichkeit, die Auswahlmöglichkeit wie noch nie zuvor in der Geschichte. Das heißt, bei so vielen Themen können wir so viel möglich machen und wir können so viele Dinge entscheiden in der einen oder in der anderen Form, dass es eigentlich diese Freiheit, die wir empfinden, wählen zu können, entscheiden zu können, inzwischen zu einer richtigen Tyrannei geworden ist. Ich muss mich schon wieder entscheiden. Und deshalb, vielleicht habt ihr das festgestellt, gibt es jetzt immer mehr Anbieter, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Die heißen zum Beispiel Amazon. Ja. So im Internet, du hast vielleicht gemerkt, es werden dir immer die gleichen Dinge vorgeschlagen, oder? Also wenn ihr, seid ihr im Internet? Okay, bin ich froh. So werden dir immer die gleichen Dinge vorgeschlagen. Das heißt, im Grunde lernt der Computer, der Algorithmus lernt, was du magst, was du liebst, auf welchen Seiten du dich bewegst, was so ungefähr deine Produkte sind. Und dann schlägt Amazon oder andere Anbieter schlagen dir vor, was du am besten kaufst. Und dann mit einem Klick kannst du entscheiden. Und das ist doch so viel einfacher, als wenn wir Männer im Supermarkt stehen. Wir wollen eigentlich einfach nur ein Haarshampoo haben und dann hast du ein Regal voll mit Haarshampoos. 20 unterschiedliche in allen Formen und Möglichkeiten und Farben und Gerüchen. Das überfordert uns Männer. Wir können nicht mehr als 7 Dinge gleichzeitig sehen. Ja, wenn es über 7 geht, dann drehen wir durch. Die Frauen haben da eine andere Kapazität. Die lieben das. Oh, ja, aber wir Männer sind völlig überfordert. Das gibt ganz viel Anbieter, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Restaurant habt ihr vielleicht auch gemerkt, du gehst in ein Restaurant und dann gibt es viele Restaurants noch, da gibt es dann seitenweise Auswahlmöglichkeiten. Man, das sind immer nur kleine Unterschiede, aber du bist erst mal eine halbe Stunde beschäftigt zu entscheiden, was esse ich denn? Und die modernen Restaurants, die bieten einfach nur 5 oder 6 oder 7 Gerichte an. Und da fühlst du dich richtig wohl. Es gibt was Vegetarisches, was mit Fleisch, was mit Fisch und jeweils vielleicht 2 Sachen zur Auswahl und da fühlt man sich wohl. Wir sind überfordert, eine Generation, die überfordert ist von der Masse der Entscheidungen. So, und ich möchte uns heute mal ein bisschen in dieses Thema hineinnehmen. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Sprich, wie treffen wir gute Entscheidungen? So, am Anfang des Jahres hat man sich auch manches vorgenommen, gell? Dieses Jahr machen wir mal ein paar Sachen anders. Da werden wir anders entscheiden. Und wir stellen fest, es ist gar nicht so einfach, umzustellen, Neues zu machen. als Gemeinde sagt, wir wollen, ihr habt einen Berater eingeladen, das heißt, die Gemeindeleitung hat das gemacht. Das heißt ja auch, wir wollen uns mal reflektieren, wir wollen mal drüber nachdenken, kann man Dinge auch anders machen, vielleicht müssen wir Dinge mal neu gestalten, anders gestalten, Entscheidungen treffen. Vielleicht mal weg vom Gewohnten und neue Gewohnheiten sich aneignen. Ist ja gar nicht so einfach. Da habe ich gedacht, ich versuche euch mal an dieses Thema ranzuführen mit der Frage, wie treffen wir Entscheidungen? Wie habt ihr euch entschieden heute, was ihr anzieht? So, ihr seht bunt aus. Es gibt wohl keine Uniformierung in der Gemeinde. Ganz unterschiedlich. Aber wie habt ihr eigentlich eine Entscheidung getroffen, das heute anzuziehen, was ihr anhabt? Welcher Prozess ist da abgelaufen? Also ich habe letztes Mal, hatte ich einen Anzug an, weil ich im Internet geguckt habe und da waren lauter Bilder mit Krawatten drauf. Da habe ich gedacht, oh, okay, dann ziehe ich einen Anzug an. Habe gemerkt, war völlig overdressed. So habe ich mich heute jetzt ein bisschen angepasst an die Jungs, wie sie so normalerweise aussehen. Und habe eine Entscheidung getroffen, ich nehme halt die Jeans und doch einen Sakko, dass ich so ein bisschen als Prediger durchkomme. Wie hast du Entscheidung getroffen? Vielleicht manche von euch Männer, da haben vielleicht die Frauen euch hingelegt, das ziehst du heute an. Oder? Nee. Manche haben gar nicht groß drüber nachgedacht, du hast halt irgendwas genommen. Oder du hast deinen üblichen Dresscode für Sonntag. So, das ziehe ich immer sonntags an. Oder du schaust draußen und sagst, oh, sonnig, streckst die Nase raus, kalt. Was ziehe ich an und entscheidest nach diesen Dingen? Wahrscheinlich habt ihr gar nicht groß nachgedacht, sondern es war für die meisten irgendwie eine intuitive Vorgehensweise, das anzuziehen, was ihr angezogen habt. Vielleicht ein paar von euch sind verliebt und sagt, da kommt vielleicht den, den ich mag. Was ziehe ich an? Ja, wie auch immer. So, Entscheidung. Und das ist eine kleine Entscheidung, vielleicht völlig unerheblich die Entscheidung, aber solche Entscheidungen treffen wir permanent. Wie entscheiden wir eigentlich? Ich habe ein Buch gelesen von dem Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Und das haltet ein bisschen mit mir aus, ein paar Fakten, bevor wir uns dann das Wort Gottes angucken, weil das ist immer spannend, dass das Wort Gottes ganz viel zu dem zu sagen hat, was uns aktuell bewegt. Das Wort Gottes ist immer aktuell, das ist das Erstaunliche. Also Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaftler, hat 2011 ein Buch geschrieben, Slow and Fast Thinking, schnelles und langsames Denken. So ungefähr 500 Seiten stark, hochinteressant, hochspannend. Wenn ihr Lust habt auf eine gute Literatur, lest es, hochspannend. Und auf das kurz zu machen, er hat im Grunde deutlich gemacht, er nennt das System 1 und System 2, deutlich gemacht, dass die meisten Entscheidungen treffen wir schnell. Über 90% der Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen, treffen wir schnell. Wir denken nicht groß drüber nach, sondern wir treffen einfach die Entscheidung. Ohne zu reflektieren, wir treffen die Entscheidung. Und weniger als 10%, manchmal deutlich weniger als 10%, treffen wir Entscheidungen, wo wir etwas länger drüber nachdenken. Manche denken dann 10 Jahre nach, wie der Aisha. Das kann sehr lang dauern. Ja. Bei manchen Entscheidungen oder bei meiner Tochter jahrelang, was ist der richtige Mann? So, aber ganz wenige Entscheidungen treffen wir im längeren Nachdenken. Warum eigentlich? Weil Denken tut weh. Denken kostet unglaublich viel Energie. Wenn du nachdenkst, dein Körper fängt an, er braucht Energie. Er verlangt, das Gehirn verlangt nach Zucker, nach Glukose. Die Pupillen weiten sich. Ja, es ist wirklich ein körperlicher Akt, eine Anstrengung, ein Energieverbrauch, wenn du nachdenkst. Und je mehr du nachdenkst, desto mehr Energie verbrauchst du. Wenn du über jede Entscheidung, die du jeden Tag triffst, ausführlich nachdenken würdest, du wärst innerhalb kürzester Zeit gealtert. Verkraften wir gar nicht. Das heißt, wir müssen viele Dinge ganz schnell entscheiden. Wenig Energieverbrauch mache ich. Und deshalb ritualisieren wir auch viele Dinge, machen das einfach immer wie gewohnt. Ich setze mich auf den Platz, den ich gewohnt bin. Da denke ich doch nicht drüber nach. Ach, heute setze ich mal in Reihe 5. und nimm den Stuhl Nummer 20. Nein, selbst die initiativen Leute unter uns, die gern mal was anderes machen, setzen sich auf den gleichen Stuhl. Und wehe, da sitzt jemand drauf. Warum denn? Weil dann müsste ich ja nachdenken, wo sitze ich denn jetzt hin? Unglaublich anstrengend. Oder? So, und wir können ganz viele Dinge, vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, 2 plus 2. Wir müssen nicht groß nachdenken. 17 mal 24. Du siehst aus, du hast das schon. Jetzt, was passiert jetzt? Für die meisten von uns würden sagen, was soll ich jetzt hier im Gottesdienst ausrechnen? 17 mal 24 kostet zu viel Energie. Unser Hirn verweigert, so eine Rechnung jetzt hier zu machen. Wenn ich jetzt eine Arbeit habe, einen Test habe, dann muss ich das machen und dann strenge ich mein Hirn an. Aber jetzt hier, weil der Prediger sagt, 17 mal 24 werde ich nicht aus. Unser Gehirn weigert sich, diese Aufgabe anzunehmen und zu bearbeiten. Okay, und so können wir jetzt ganz viele Dinge tun. Wir werden übrigens auch so einfach nebenbei, als Unternehmensberater muss ich mich auch mit Marketing und so weiter beschäftigen. Die Marketing-Spezialisten wissen das. Und deshalb, wenn du jetzt in einen Supermarkt, sagen wir mal, gehst, gestern Abend noch essen, da war Edeka in der Nähe. So, das heißt, du gehst in einen Edeka-Markt, das ist jetzt keine Werbung, gehst in den Edeka-Markt. Was ist am Anfang, wenn du reingehst? Obst, Gemüse, das Frische. Warum? Edeka sagt, bei uns ist alles frisch. So, was passiert mit unserem Gehirn? Du kommst rein, du riechst, du siehst, du schmeckst, du siehst das Frische. Das Gehirn sagt, hier ist alles frisch. Und dann gehst du durch die Regale immer mit diesem, sagen, hier ist alles frisch. Stimmt gar nicht. Aber das Gehirn hat es so abgespeichert und das langsame Denken akzeptiert jetzt, alles ist hier frisch. Wir lieben Lebensmittel. So. Und alles frisch. Und du bist so manipuliert, ja, dass du mit dieser Haltung durch den Supermarkt gehst. Oder noch ein Beispiel für euch, die ihr einkaufen geht. Du gehst in Klamotten kaufen, sagen wir mal eine Jeans. Und da steht dran 90 Euro. Durchgestrichen. Und drunter steht 75 Euro. Was sagt das Hirn? Günstig. Schnäppchen. Wir Schwaben sind da völlig. Ja, das schaltet alles andere aus. So, ja, günstig. Aber du denkst nicht drüber nach, 75 ist immer noch eine Menge. Ja, und 75 Euro, es könnte sein, dass ich in irgendeinem anderen Geschäft die für 50 Euro kriegen. Und ich denke auch nicht drüber nach, wer hat die gemacht, zu welchen Kosten, wo wurde die produziert und ist es fair gehandelt und. Sondern ich sage, günstig, schlage zu, kaufe. So, unser Gehirn wird sozusagen hier manipuliert, dass wir bestimmte Dinge dann im schnellen Denken erfassen und sagen, dann ist es günstig hier, dann ist es richtig, dann ist es gut. Okay? Und jetzt könnten wir den ganzen Tag über verbringen mit solchen Beispielen. Und wenn wir das mal ein bisschen erkannt haben, dann merken wir auch, wie wir auch beeinflusst werden, in vielerlei Hinsicht schnell Entscheidungen zu treffen. Und zwar die Entscheidungen zu treffen, die andere möchten, dass wir sie treffen. So, jetzt ist nicht jede schnelle Entscheidung eine falsche Entscheidung. Und nicht jede langsame Entscheidung eine gute Entscheidung. Aber, und da komme ich jetzt gleich zu unserem Bibeltext, es lohnt sich mal bewusst zu machen, welche Entscheidungen treffen wir denn schnell und treffen wir hier gute und richtige Entscheidungen oder machen wir immer wieder den gleichen Fehler, weil wir im schnellen Denken immer wieder auf die gleichen Impulse reagieren. Und was die Bibel sagt, wäre vielleicht mal gut, umzudenken. Metanoia, umkehren, umdenken, erneuert euer Denken, sagt das Wort Gottes immer wieder. Es geht tatsächlich, sodass ich neu denke und in meinem schnellen Denken anders denke und zukünftig anders handle an bestimmten Punkten, als ich bisher im schnellen Denken reagiert habe. Dazu muss ich aber erst ins langsame Denken, um bestimmte Dinge zu reflektieren, neu zu denken, sie neu aufzunehmen, bis ich sozusagen das in mir aufgenommen habe und dann in schnellen Entscheidungen die richtige Entscheidung treffe. Jetzt gucken wir uns mal ein Wort Gottes diesbezüglich an. Ganz spannend. Hebräer 5, 11 bis 14. Und bitte jetzt nicht persönlich nehmen, das ist ein Bibeltext, der ist geschrieben zu den Christen in der damaligen Zeit, die messianische Juden. Also geht uns nichts an, aber wir hören trotzdem mal zu. Paulus wahrscheinlich, wir wissen nicht genau, wer Hebräerbrief geschrieben hat, schreibt, darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr, also wie gesagt, nicht ihr, in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch grundlegende Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, der ist wie ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit, also Entscheidungen treffen zu können, aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Eine ganz spannende Geschichte, wenn wir diese wissenschaftliche Erkenntnis zugrunde legen. Was sagt hier das Wort Gottes? Sagt, bei Kindern kann ich nicht erwarten, dass sie reflektieren, nachdenken, zu neuen Erkenntnissen, Erfahrungen kommen, sondern denen geben wir an, sagt, du, so ist das richtig. Und sie nehmen das auf und sind im schnellen Denken permanent. Wir reife Menschen aber erwarten wir, dass wir im Laufe unseres Lebens die Dinge evaluiert haben, dass wir darüber nachgedacht haben, dass wir reflektiert haben, dass wir nachgeforscht haben, dass wir uns haben beraten lassen, dass wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben und dass wir so zu reifen Menschen werden, die fähig sind zu wissen, das wird ein gutes Ende nehmen und wenn ich so mache, wird es ein schlechtes Ende nehmen. Erwachsene. Wie aber werden wir zu Erwachsene? Und wir sehen schon hier in diesem ganz schönen Bild von Milch und fester Nahrung. Das Wort feste Nahrung bringt ja schon ein bisschen so zum Ausdruck, oh, da musst du was verdauen. Das schluckst du nicht einfach runter. Da musst du kauen. Da musst du Zeit haben dafür. Da musst du nochmal drüber reflektieren. Da muss ich Erfahrungen schmerzlich auswerten. Sag ich, bin hier gegen die Wand gelaufen. Warum eigentlich? Wenn wir über Glauben nachdenken und über unser Leben, wir hören solche Lebenserfahrungen und Berichte und preisen den Herrn darüber. Aber das bedeutet ja auch, dass wir in jeder Lebenserfahrung wieder lernen, reflektieren und sagen, ah, so ist Gott, so handelt Gott. Das ist, wie ich Gott vertrauen kann. Das ist, wie ich mein Leben neu und anders und besser gestalten kann. Und mit der Zeit entwickeln wir einen Lebensstil nach der Art und Weise des Wortes Gottes. Und es sind reife Menschen, Erwachsene, hat mit dem Alter nur bedingt zu tun. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass all die reifen Persönlichkeiten, die hier sitzen, dass ihr feste Nahrung gewohnt seid, aufzunehmen, reflektiert seid und ihr seid fähig, gute Entscheidungen zu treffen. Sollte es noch Potenzial geben, gucken wir mal, was das Wort Gottes uns hier anleitet. Und wenn wir das mit der wissenschaftlichen Erkenntnis ein bisschen zusammenbringen, heißt es doch, im schnellen Denken, auf was werde ich denn bei täglichen Entscheidungen zugreifen können? Das schnelle Denken ist ja nicht irgendwo hergekommen, sondern greift auf Substanz zu, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben. So, was haben wir denn abgespeichert? Das ist doch die Frage. Was haben wir gelernt? Was haben wir als Kinder gelernt? Was haben wir unseren Kindern beigebracht? Was haben wir in der Schule gelernt? Was haben wir in der Gemeinde gelernt? Was haben wir mit dem Wort Gottes gelernt? Was haben wir an Gotteserfahrungen gemacht? Was haben wir denn abgespeichert? An anderer Stelle sagt mal Paulus, lass das Wort des Christus reichlich in dir wohnen. Also mit was sind wir aufgefüllt? Mit was sind wir gesättigt? Die ganzen Soaps, die wir abgespeichert haben, ah, so geht das Leben. Oder all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, alles empirisch durchdacht, wie wir in den 70er und auch 80er Jahren gedacht haben, alles, was nicht wissenschaftlich beweisbar ist, gibt es nicht. Und deshalb schaltet das Hirn sofort ab, wenn jemand von einem Wunder erzählt. Gibt es nicht. Ja. Was haben wir gelernt? Was haben wir aufgenommen? Was steckt in uns drin? Und führt uns das schlussendlich im täglichen Geschehen dazu, dass wir gute Entscheidungen in dem schnellen Denken treffen. Wenn das nicht so ist, wenn so ist, alles prima. Wenn wir aber immer wieder feststellen, wir machen Fehler, wir treffen falsche Entscheidungen, die Welt verändert sich und ich habe mich nicht mitverändert, ich habe mich nicht angepasst, im guten Sinne angepasst, ich lebe noch in einer alten Welt, die heute nicht mehr funktioniert in der neuen Welt, dann müsste ich feststellen und sagen, wow, ich müsste vielleicht öfters mal nachdenken. Und da ist dieser Text, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Ihr seid permanent in eurem Smartphone unterwegs und lest nur die Überschriften. Also ja, ihr nett, ich versuche nur ein bisschen aus der Welt zu erzählen. Ja, so. Ja, du liest ja den Text nicht mehr, das heißt auch da findet Folgendes statt. Die Überschriften, weil man weiß, im schnellen Denken werden die Überschriften gelesen und nicht der Text, der dann vielleicht auf Seite 2 oder 3 ein bisschen deutlich erläutert. Lesen wir ja gar nicht mehr. Sondern die Überschriften sagen, so ist es. Und dann greifen wir das auf und posten es in Facebook und denken, wir haben eine Ahnung. Null Ahnung haben wir, haben die Überschriften gelesen, die man uns vorgelegt hat. Und mit dem Wort Gottes machen wir es heute auch so. Ah, da horche ich mir mal eine Predigt an. Toll, habt ihr gute Prediger, horche ich mir doch mal an. Aber eigentlich sind wir auch herausgefordert, selbst ins Wort Gottes zu gehen. Au, das tut weh. Dann lasse ich es mir lieber servieren von einem Redner, ja, der wird schon drüber nachgedacht haben. Aber ehrlich gesagt, eine Verkündigung, wie ich sie heute mache, das kann was anstoßen. Vielleicht beim einen oder anderen auch ein bisschen tiefer gehen, aber so richtig verändern, dass ihr das abspeichert im langsamen Denken, sodass ihr dann auch im schnellen Denken darauf zugreifen könnt, ist nur, wenn ihr es verdaut. Wenn ihr selbst erforscht, wenn ihr selbst reingeht. Und deshalb ist es ja auch richtig, allerdings wird es schwierig sein. Und es ist kein Vorwurf, sondern es ist tatsächlich schwierig, weil wir müssten Aufwand betreiben. Wir brauchen Energie, aber ich habe in unserer Zeit so wenig Energie. Es werden so viele andere Dinge gemacht, die Energie brauchen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und mal 20 Minuten über einen Text nachdenken. Da höre ich mir lieber kurz einen Podcast an, schiebt mir das rein und sagt, oh, stille Zeit beendet. Ja? Ich weiß, bei euch ist es komplett anders, aber ich erzähle euch ein bisschen so von der Welt da draußen. Ja. Das tut weh, das Reflektieren. Das ist anstrengend. Und eben auch, und ich mache da keinen Vorwurf drauf, überhaupt nicht, sondern mache uns nur bewusst, weil es eben nicht nur 2, 3 Themen sind, wo man mal nachdenken sollte, sondern weil wir bombardiert werden jeden Tag mit vielen, 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 vielen Themen, sodass wir sagen, das ist mir alles zu viel. Also denke ich gar nicht mehr nach. Gefährlich. Und ich muss selektieren und sagen, so, hier ist es wichtig für mich, mal darüber nachzudenken, zu reflektieren, auszuwerten und zu Ergebnissen zu kommen, wo ich vielleicht auch neu denken muss. Und hier leitet uns dieser Text an, dass wir auch auf Gott und sein Wort hören, dass wir wie feste Speise das Wort aufnehmen und verdauen und bearbeiten und uns Zeit nehmen, denn das Wort Gottes führt uns zu guten Entscheidungen. Wenn wir den Schatz des Wortes Gottes in uns aufgenommen haben, dann greift unser schnelles Denken darauf zu. Und wir treffen täglich dann in vielerlei Hinsicht gute Entscheidungen, die gegründet sind in der ewigen Wahrheit des Wortes Gottes. Also ohne jetzt, da gehe ich nicht ins Detail, nach die Reflexion nach dem Reflex. Ja. Ab und zu mal sagen, wow, warum habe ich denn eigentlich so reagiert und ist es gut? Ab und zu mal zu reflektieren, nachzudenken, warum entscheide ich oder handle ich oder reagiere ich, wie ich reagiere und ist es gut? Warum habe ich denn jetzt angeschrien? Ist es gut? Im schnellen Denken habe ich sofort so reagiert, impulshaft reagiert. Was hat es bewirkt? Leben oder Tod? Öffnendes oder schließendes Verfahren? Was habe ich bewirkt? Ist es gut? War das eine gute Entscheidung, den anzuschreien? Wenn ja, dann schreien weiter an. Wenn nein, dann denk mal drüber nach, wie kam das denn zustande? Warum? Auf was hat da mein schnelles Denken zugegriffen, in dieser Weise zu reagieren? Auf eine Verletzung, auf einen Schutzmechanismus, auf eine Überforderung? Was ist da in mir Und wenn du das reflektierst und Erneuerung ist möglich, Halleluja, kommen wir noch drauf. Und bei nächster ähnlicher Situation wird mein schnelles Denken dann auf eine reflektierte Art zurückgreifen und ich werde anders handeln. So funktioniert das Ding. Wissenschaftlich belegt, im Wort Gottes angeregt. So, jetzt gehen wir mal rein. Wie können wir das machen? Bleiben wir mal beim Thema Kleider anziehen, ja, dass ihr ein Bild mitnehmen könnt. Das erleichtert auch in eurem schnellen Denken. So, die Anforderung ist ja, oder die Herausforderung an uns als Nachfolger Jesu, aber auch an uns als Gemeinde. Ihr seid schon lange unterwegs als Gemeinde, eine reife Gemeinde, die ja dabei ist, auch neue Gemeinden zu gründen. Das heißt, wir übernehmen auch Verantwortung, dass an anderer Stelle auch Menschen zu Christus finden können. Und das heißt, wir würden sagen, ja, wir sind eine erwachsene, reife Gemeinde, die fähig ist, andere anzuleiten. So wie es Hebräer hier sagt, die längst fähig sind, andere zu unterrichten. Das ist der Anspruch, okay? Also nicht mehr Milch, sondern feste Nahrung, damit ihr fähig seid, andere, die noch Milch brauchen, zu unterrichten und ihnen beizubringen, dass sie das Richtige in sich abspeichern und dass eben so eine neue Lebensform entsteht. So, wie werden wir geistlich erwachsen? Wie wachsen wir in diesen Dingen, damit wir nicht nur als Gemeinde, sondern auch im ganz praktischen, alltäglichen Leben gute Entscheidungen treffen, wo wir dann, wenn wir zurückblicken, sagen, das war eine gute Entscheidung. So, wenn ihr das wollt, dann hört weiter zu, wenn nicht, guckt in euer iPhone. Erstens, ich muss mich entscheiden, wenn ich sage, ich will eine reife Entscheidung, gute Entscheidungen treffen, permanent, muss ich bereit sein, auch in den Schmerz zu gehen. Reflektieren, Erlebnisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu reflektieren, zu hinterfragen, mich beraten zu lassen, das Wort Gottes diesbezüglich zu studieren, zu fragen, Gott, Herr, was ist denn der richtige Weg? Was ist hier schiefgelaufen? Was soll ich in Zukunft anders machen? Das ist verbunden mit Schmerz. Meine Frau hatte auf ihrem Schreibtisch so eine Spruchkarte stehen, darauf steht, great things never came from comfort zones. Die großen Dinge sind nie aus der Komfortzone erwachsen. Sondern das heißt, die großen Dinge, die große Veränderung, wo wir zu guten Entscheidungen und Entwicklungen gekommen sind, sind in der Regel immer dann passiert, wenn wir mal bereit waren, unsere Komfortzone zu verlassen und sich in Schmerz zu begeben, in Wachstumsschmerz meine ich damit. Ich muss wieder neu, muss mich auf Neues einlassen. Bin, was ich vorher wusste und dachte, das kann ich doch schon, muss ich plötzlich wieder mich auf Neues einlassen. Und ihr Lieben, da um diese Nummer kommen wir nicht herum in unserer heutigen Zeit, wenn wir fit bleiben wollen, auch geistlich fit bleiben wollen, als Gemeinde fit bleiben wollen, werden wir nicht umhinkommen, uns immer wieder auch auf neue Situationen einzulassen, zu fragen, wie geht es heute, Herr? Was ist heute die Art und Weise, wie wir Menschen für den Glauben gewinnen? Wie können wir heute miteinander feiern? Wie können wir heute miteinander das Wort Gottes studieren? Wie sieht Jüngerschaft heute aus, nicht vom Inhalt, sondern von der Art und Weise, wie wir es praktizieren. Und es wird bedeuten, dass manche von uns, die wir über viele Jahre gut gefahren sind in einer bestimmten Weise, uns aus unserer Komfortzone bewegen müssen, um anderen zu helfen, wie sie in Jüngerschaft wachsen können. Und ich kann nicht sagen, ja, wir haben da einen Kurs vor 20 Jahren gemacht, jetzt setzt du hin, machst du es genauso. Sondern ich gehe zum anderen und muss mich darauf einlassen, auf seine Situation, um ihm in seiner Situation diese das verarbeitete Wort Gottes in Milch darzureichen. Und das bedeutet für mich, dass ich auch der einen anderen Wegstrecke gehen muss aus meiner Komfortzone. Und es gibt ganz viele Bereiche im beruflichen Kontext, ihr Lieben. Heute muss ich jungen Leuten sagen, du wirst im Laufe deines Lebens wahrscheinlich 7 verschiedene Berufe lernen. Du musst lebenslang lernen. Und es ist nicht so, jetzt habe ich mal studiert 4 Jahre lang. Sonst muss ich nie wieder was lernen, darauf kann ich zugreifen, mein ganzes Leben. Da merkst du, wenn du fertig bist mit dem Studium, ist schon wieder alles überholt, was du gelernt hast. Und du kannst ganz wenig davon anwenden. Du hast hoffentlich gelernt zu lernen während dem Studium. Das wäre schon mal eine richtig tolle Übung. Und jeder von euch weiß, auch im beruflichen Alltag, und ich spreche hier auch in der Region, wo ihr viele Veränderungen erlebt, wo Berufe, die es vor 5 oder 10 Jahren noch gegeben hat und uns gut versorgt haben, uns heute und morgen nicht mehr versorgen. Und du musst nicht auf die Straße gehen und gegen was wettern, was irgendwie miserabel ist, sondern musst anfangen, aus deiner Komfortzone zu gehen und sagen, ich werde wieder was Neues lernen. Alles andere hilft nicht, denn die alten Zeiten werden nicht wieder kommen. Das ist nur nebenbei. Schmerz, wenn ich dem Schmerz immer ausweiche, werde ich immer in den gleichen Prozessen bleiben und nicht mich weiterentwickeln, mein Denken nicht verändern. So, das heißt eine Bereitschaft für Schmerz, nicht ein Suchen nach dem Schmerz, aber eine Bereitschaft, auch mal in den Schmerz zu gehen. Und nicht immer der leichte Weg ist der richtige Weg. Nicht so einfach das Ding. Aber oft ist es dann so, wenn es nicht mehr anders geht, wenn ich 10-mal gegen die Wand gelaufen bin, der Schmerz dann groß genug ist, dann fange ich an, mich zu verändern. Es könnte auch leichter gehen. Und ich begebe mich bewusst, also in die schmerzliche Erfahrung, mich ausdehnen zu müssen, Neues lernen zu müssen. So, dem Schmerz nicht ausweichen. Zweitens, mein Inneres sortieren. Da ihr ja mitgedacht habt in der Verkündigung, habt ihr gemerkt, ja, natürlich im schnellen Denken greife ich immer darauf zu, was in mir vorhanden ist. So, deine Klamotten, was du heute anhast, ist ja nur möglich, dass du es anhast, weil du einen geordneten Kleiderschrank hast. Ja, und wahrscheinlich hast du jetzt über Weihnachten, Neujahr deinen Kleiderschrank sortiert. Du musst jetzt mal ein paar Sachen aussortieren, weil du hast ein paar Klamotten geschenkt bekommen und du merkst, der Schrank ist voll und da finde ich ja nichts mehr und da sind Sachen drin, die ziehe ich eigentlich nie wieder an und du musst dich sortieren und wenn du deinen Kleiderschrank gut sortiert hast, dann ist die Entscheidung, was ziehe ich heute an, viel schneller. Oder? Ich glaube, ihr guckt so, als hättet ihr keine Ahnung, von was ich rede. Schutzmechanismus, ja. Alle denken jetzt über den Kleiderschrank nach zu Hause. So, meine Tante war 89, ist letztes Jahr verstorben. Die hat viel, viel Schlimmes in ihrem Leben erfahren, aber eigentlich auch viele gute Möglichkeiten gehabt. Aber wir durften dann als ihre Neffen, also sie hat keine eigenen Kinder, keinen Mann mehr und so weiter und so fort, alleinstehende Frau. Und meine Brüder und ich sind ihre nahestehendsten Verwandte, also die Neffen. Und wir durften dann ihre Wohnung ausräumen nach ihrem Tod. Ich sage euch, Leute, räumt auf. Ich kann es sagen, es war unfassbar. Die ist kein Messi. Aber sie hat nichts weggeworfen. Jede Geburtstagskarte, jede Klamotten, die sie irgendwann mal gekauft hat im Leben. Ich fand Klamotten von meiner Mutter in ihrem Kleiderschrank, die vor über 40 Jahren gestorben ist. Ja. Die hat nichts weggeworfen. Und der Kleiderschrank von ihr, bleiben wir beim Kleiderschrank, der Rest der Wohnung war ähnlich. Die Kleiderschränke von ihr haben mir deutlich gemacht, die Frau hat ihr Leben nie aufgeräumt. Die meisten Klamotten, die da drin waren, haben ihr gar nicht mehr gepasst. Geschweige denn, dass sie natürlich auch überhaupt nicht modern waren. Das sei mal dahingestellt, ist völlig Wurst. Aber es hat mir gar nicht mehr gepasst. Da waren Kleider drin, mit denen hat sie Geschichte verbunden. Unsortierte, schmerzliche Erfahrungen ihres Lebens. Und sie hat im Grunde hat ihr Kleiderschrank zum Ausdruck gebracht, was sie nicht loslassen kann. Was sie nicht verarbeitet hat. Was schmerzlich ist. An was sie sich bindet. Wo sie nicht geordnet hat, nicht geklärt hat. Wo sie nicht in Ordnung bringen konnte. Sie hat gelebt, in ihr ganzes Leben gelebt, ihrem Vater zu gefallen, der ihr nie gesagt hat, das hast du gut gemacht. Und ihr Vater war natürlich lange tot. Aber sie hat immer gelebt, indem alles aufbewahrt, die Rechnungen aufbewahrt, noch was der Opa, also mein Opa, ihr Vater, da und da gemacht und gekauft hat. Nicht, keine Schraube weggeworfen, die der Opa mal in der Hand gehabt hat. So diese, wirklich, das ist kein Witz. Es war wow. Und es hat für mich gesprochen und sagt, diese äußere Situation spiegelt wieder, was in ihrem Inneren sich angehäuft hatte, wo sie nicht geordnet, sortiert, losgelassen hat. Und natürlich hat es ihr ganzes Leben beeinflusst in ihren täglichen Entscheidungen, weil es war immer so zu entscheiden, was mache ich denn richtig, was würde denn jetzt meinem Vater gefallen? Oder wodurch würde ich von meinem Vater jetzt vielleicht doch ein Lob kriegen und endlich eine Anerkennung kriegen, dass ich doch eine tolle Tochter bin. Sagt, wie schade. Räum auf, bitte, räum auf. Schmerzliche Erlebnisse, wenn du verletzt worden bist, wenn du Schmerzen erlebt hast in deinem Leben, wenn du Fragezeichen in deinem Leben hast und sagst, was ist hier passiert, warum lässt Gott das zu? Bearbeite das, sortiere dein Inneres, nimm Seelsorge in Anspruch, nimm Gebet in Anspruch, geh vor Gott mit deiner verletzten Seele, dass Erneuerung stattfindet, dass Heilung stattfindet, dass du Dinge loslassen kannst, wo man dir etwas Böses angetan hat, dass du freigeben kannst, vergeben kannst, loslassen kannst, Leuten nicht ewig ein Leben lang Dinge hinterherträgst, die sie nie wollen. Und es sind in deinem inneren Kleiderschrank aufbewahrt und du hoffst, dass immer noch jemand dir das abnimmt und sagt, ja, ich habe damals das falsch gemacht. Nein, der wird das nicht tun. Und du trägst das rum und du hast den ganzen Mist in dir. Und bei deinen täglichen Entscheidungen greifst du auf diesen Mist zu und wirst andere Leute, die gar nichts mit zu tun haben, so behandeln, weil du hier verletzt worden bist. Und überträgst Erfahrungen aus der Vergangenheit in aktuelle Situationen, obwohl die eigentlich ganz anders sind und anders zu bewerten wären, aber dein schnelles Denken greift auf diesen Kleiderschrank zu. Was für eine Gunst und Gnade, dass wir in einer Gemeinde sind, dass wir das Reich Gottes verstanden haben, das Evangelium verstanden haben, wo Vergebung ist, wo Loslassen ist, wo Heilung ist, wo Wiederherstellung ist, wo wir erleben, wie der Geist Gottes unser Leben aufräumt und klärt, wo wir freigeben können, wo wir Ewigkeit in uns tragen. Was für eine Gunst und Gnade. Und ach Herr, es sind so wenig Menschen, die das verstanden und erlebt haben. Wir wollen ihnen das Evangelium bringen, diese frohmachende Botschaft, diese vergebende Botschaft, diese Versöhnung mit Christus, mit Gott, mit uns selbst, mit einem anderen, mit der Welt, in der wir stehen. Herr, danke, dass wir erkennen durften. Bitte räum dein Zimmer auf. Aber viel wichtiger, räum dein Inneres auf. Aber ich habe manchmal zu meinen Kindern gesagt, als sie noch kleiner waren, wenn ich dann in ihr Zimmer geschaut habe und da sah es aus, wie wenn die Bombe eingeschlagen hätte, dann habe ich manchmal gesagt, räum deine Seele auf. Guck mal deinen Schreibtisch an, das spiegelt ein bisschen deine Seele wieder. In der Beratung gehe ich immer am Anfang dorthin, wo die Leute sind. Ich hole sie nicht zu mir, sondern ich gehe zu ihnen. Denn was immer sie mir erzählen, ich muss sehen, wo sie sind, dann weiß ich, wie es ihnen geht. Und der Kontext spiegelt ganz viel wider von dem, was in unserem Inneren ist. Weil der Kontext sind ja Resultate deiner Entscheidungen. Und was du entscheidest, haben wir heute gelernt, greift im schnellen Denken auf deine innere Substanz zu, also du triffst Entscheidungen gemäß dem, was in deinem Inneren ist. Ob gut oder schlecht. Okay, da darf ich mich nicht verrennen hier. Ein dritter wunderschöner Punkt. Erwachsen werden, um gute Entscheidungen zu treffen, heißt auch, dass wir lernen als Volk Gottes, den Heiligen Geist in unsere Entscheidungen mit einzubinden. So, jetzt kommt ganz kurz eine Dimension, die für andere, die Christus nicht kennen, nicht zur Verfügung steht. Und ich sage, Leute, das ist der Hammer. Erster, da steht hier nicht, im Korintherbrief, muss ich hier kurz, dass ich den richtigen Text sage. 1. Korinther 2, Vers 9 und folgende, da wird uns das beschrieben. Wenn ihr da noch ein bisschen reflektieren, nachdenken wollt, könnt ihr den Text euch mal zum Gemüte führen. Im Grunde steht da, was kein Auge gesehen hat, was in einen menschlichen Sinn gar nicht gekommen ist, hat Gott denen geoffenbart, die ihn lieben. So, da wird uns mal kurz eine Dimension aufgezeigt und sagt, hier gibt's noch einen ganz anderen Zugang, es gibt noch ganz anderes Wissen, Erkennen, Wahrheiten, Offenbarungen, die ein natürlicher Mensch gar nicht erkennen kann, die wir nicht lernen können im Facebook, im Internet, im Lexikon, in irgendwelchen wissenschaftlichen Erörterungen, sondern hier ist eine Dimension uns eröffnet, des Reichtums, der Gnade und der Gunst und der Schätze und Erkenntnisse unseres Gottes. Und wo dieser Text uns sagt, Gott hat es denen offenbart und gibt uns Zugang zu dieser Fülle an Erkenntnis, wenn wir ihn lieben, die wir den Geist Gottes in uns haben. Der natürliche Mensch, heißt es hier, versteht das nicht. Aber der Mensch, der Gottes Geist in sich trägt, hat durch den Geist Gottes Zugang zu dieser ganz anderen Dimension noch von Erkenntnis und Wahrheit und Substanz, von dem der natürliche Mensch gar nichts weiß. Und das ist so richtig heiß, die Nummer, weil wenn wir lernen, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, ist im schnellen Denken, füttert uns auch der Geist Gottes mit Erkenntnissen, Offenbarungen, Impulsen, die wir in die Entscheidung umsetzen. Und viele von uns haben das erlebt und könnten das jetzt erzählen. Stimmt, da habe ich plötzlich was gesagt, da habe ich mich selbst hinterher gewundert, das war jetzt gut. Und ich weiß, das kam nicht von mir. Oder auch in prophetischen Dingen sagen wir manchmal Dinge, sprechen wir aus im schnellen Denken, und Prophetie ist manchmal auch gut, schnell zu sprechen. Und wir nicht zugreifen auf unsere eigene Erlebnisse, Erfahrungen, sondern im Bewusstsein, der Geist Gottes gibt uns Einsicht, dass wir schnell aussprechen, bevor wir denken können, denn unser Denken wird sagen, Moment, das kann nicht sein. Aber du sprichst es aus und der andere sagt, dem du ein Wort weitergibst, sagt, woher weißt du das? Das ist genau die Situation, das hilft mir sowas von. Und du kannst nur sagen, Halleluja. Und diese Dimension des Heiligen Geistes hilft uns in einer Zeit, wo wir oft schnelle Entscheidungen treffen müssen, vielfältig, und sagen können, Geist Gottes, boah, ich bin völlig überfordert, hilf mir. Und wir haben es vorher auch in dem Lebenszeugnis gehört, so zu beten, Heiliger Geist, Herr, hilf mir, was ist jetzt die Entscheidung, die ich jetzt treffen muss? Und du hast kein Medizinstudium und du hast nicht einen Notfallplan, den du jetzt genau verfolgen kannst, das ist nicht in deinem schnellen Denken drin, weil du keine Ausbildung hast als Notfallversorger, Mediziner oder sonst irgendwas, aber der Geist Gottes kann in dem Moment dir die richtigen Impulse setzen, dass du Entscheidungen triffst, die genau richtig sind, und du hast eigentlich keine Ahnung, aber der Geist Gottes hat sie. Und das ist eine richtig heiße Nummer. So, was für eine Gunst, dass wir mit dem Herrn unterwegs sein dürfen und dass wir, wie es dieser Text sagt, den Geist des Herrn haben. Wir haben Christi Sinn. Es ist da. Und hier müssen wir lernen, auf diese Substanz zuzugreifen. So formuliere ich es mal. Auf diesen Gehalt, dieses Wissen, diese Erkenntnis, die wir uns nicht angeeignet haben, durch Lernen oder durch Lebenserfahrungen, sondern die uns geschenkt ist, weil der Geist des Herrn in uns wohnt. Ein richtig großartiges Geschenk. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dieser Christus wohnt durch seinen Geist in uns. Das ist unbeschreiblich. Und leider, vergesse ich oft im Alltag, darauf zu vertrauen und damit zu rechnen. Aber immer wenn ich es tue, bin ich tief glücklich und erstaunt, was Gott alles weiß. Und ein letzter Gedanke hier an der Stelle, was ich auch schon erwähnt habe. Wenn wir wachsen wollen, um gute Entscheidungen zu werden, heißt auch, dass wir bereit sind, uns immer wieder auf neue Erfahrungshorizonte einzulassen. Wenn du immer im gleichen Dorf lebst, dann wirst du in dieser Welt bald nicht mehr zurechtkommen. Ich muss mal raus aus meinem Dorf. Ich muss mal mich auf Erfahrungen einlassen, Neues lernen. Und bitte auch als Gemeinde, wo wir sagen, du bist doch jetzt so schön und so gemütlich und wir kennen alle einander. Und was suchen jetzt all die neuen Leute da? Boah, ist ja anstrengend, da muss man wieder Beziehungen knüpfen. Die fragen mich wieder Sachen, die andere schon längst alle wissen von mir. Und meinen Platz belegen sie auch. Ich komme so, die kommen ja pünktlich, ich komme ja etwas später, weil ich weiß, mein Platz ist immer frei. Jetzt sitzen die aber, weil sie pünktlich sind, als Neue auf meinem Platz. Also, nee. Ja, ich weiß, das sind alles Beispiele, die habt ihr längst verarbeitet, aber so gibt es so ein paar Dinge, ja, wo in unserem Schnellen, dann fühlen wir uns unwohl. Und jetzt zu sagen, Herr, ich bin bereit, mich auf neue Dinge einzulassen, Neues zu lernen. Nimm mich mit, Herr, lehre mich, leite mich, führe mich auch in neue Wege. Und wenn ich einen neuen Weg, eine neue Situation habe, dann ist das ja vielleicht unangenehm. Aber Herr, du bist ja mit drin. Selbst wenn ich wandere durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nicht du wartest am anderen Ende auf mich, sondern du bist bei mir. Du gehst mit mir durch. Herr, mit dir werde ich auch das Tal des Todes, des Schmerzes, des Leids, der Trostlosigkeit, der Herausforderungen im Beruf und Familie und Beziehungen. Mit dir werde ich durch dieses Tal durchgehen und ich werde neue Erfahrungen machen, Neues kennenlernen, auch dich neu kennenlernen, sodass ich ein Reichtum an Christus mehr in mir trage. Sei bereit dazu. Das ist auch als Gemeinde, im Einzelnen natürlich, aber auch als Gemeinde, werden wir nicht umhinkommen, auch uns immer wieder weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen. Das Evangelium bleibt immer dasselbe. Aber in der Art und Weise, wie wir Gemeinde auch leben und gestalten, müssen wir immer wieder auch uns auf neue Situationen einlassen und wir erweitern unseren Horizont und unsere Erfahrungen nicht nur in dem Bereich. Zum Abschluss. Jetzt war das vielleicht viel. Man sagt, boah, und jetzt auch noch Wissenschaft und Pipapo und Herausforderungen. Es ist ja jetzt so richtig anstrengend, so ein Gottesdienst. Und jetzt bin ich jetzt mit meinen ganzen Themen da und sage, boah, wo fange ich an? Und das ist ja alles schwierig. Und ach Herr, ich habe eine gute Botschaft für dich. Ganz am Anfang der Schrift heißt es, und die Erde war wüst und leer. Hebräisch Tohu war Bohu. Wüst und leer, im katastrophalen Zustand, im Zustand, wo man sagt, da lebt nichts, da blüht nichts, das ist schwierig. Aber dann heißt es, und der Geist des Herrn, der Geist Gottes, und das hebräische Wort heißt brütet, brütete. Also es ist nicht einfach nur wartend, abwarten, schweben im Sinne, guck mal, sondern das hebräische Wort heißt brüten, da ist Energie drin. Der Geist des Herrn brütet über diesem Tohu Wabohu. Förmlich, er vibriert, er ist bereit, da will was werden, da will was entstehen. Der Geist Gottes zieht sich nicht zurück vom Chaos. Er wartet darauf, im Chaos etwas gestalten zu dürfen. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Du findest den Geist Gottes immer in chaotischen Zusammenhängen, nicht nur, aber ganz häufig in chaotischen Kontexten in der Bibel. Es ist wichtig, dass wir auch da von unserem Wissen her sagen, nein, der Geist Gottes ist jetzt nicht weg, wenn es chaotisch ist, sondern er ist da, er wartet darauf, ordnen zu dürfen, gestalten zu dürfen, helfen zu dürfen. Du musst nicht Angst haben, jetzt ist der Geist weg, weil ich ein schwieriges Jahr habe, eine schwierige Woche habe, eine schwierige Situation habe. Und wenn ich es mal wieder geordnet habe, dann lade ich den Geist Gottes wieder in meine Stube ein. Nein, der Geist Gottes will dir helfen, deine Stube aufzuräumen. Der Geist Gottes brütet über dem Tohu Wabohu. Und dann heißt es, und der Herr sprach. In diese Szene von eigentlich unmöglichem Zustand, Überforderung, Brüten des Heiligen Geistes, kommt das Wort Gottes. Und das ist wie wenn dann Energie in eine gewisse Richtung gelenkt wird, weil dann heißt es, und der Herr sprach, es werde. Und was wurde? Er hat Grundordnungen geschaffen. Tag und Nacht, Land und Wasser, Tiere und Pflanzen. Das heißt, es sind wie Grundordnungen, die geschaffen wurden. Und in diese Grundordnung setzt er dann den Menschen hinein, um diese Grundordnung dann ausgestalten zu dürfen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir den Heiligen Geist bitten zu wirken, wenn wir hören auf das Wort des Herrn, dass das Wort des Herrn solche Grundordnungen gibt. Unsere Seele wird wieder aufgeräumt. Ja, unsere Gedanken sind wieder klar. Unsere Lebenssituation, plötzlich verstehen wir, aha, das ist links und das ist rechts, das ist so und das ist so. Unsere Vergangenheit wird plötzlich im Licht erscheinen und jetzt verstehe ich, wie die Zusammenhänge sind. Nicht, dass Gott alles für uns tut, aber er hilft uns, in diese Grundordnung wiederzukommen, damit in dieser Grundordnung wir wieder gestalten und entwickeln können und das Leben hervorbringen können, bepflanzen und bebauen können, in all unserer Unterschiedlichkeit und Schönheit. So, vielleicht bist du in der Situation, dass du sagst, wenn ich meine Beziehungen anschaue oder mein Glaubensleben anschaue oder meine berufliche Situation, was auch immer, dann ist es so wie Tohu Wabohu. Dann lade ich dich ein, auch jetzt so in den letzten Minuten, wo wir miteinander nochmal vor den Herrn treten, bewusst zu sagen, Geist Gottes, ich lade dich ein. Komm über diese, meine Situation. Und Herr, Ich höre hin, ich bin bereit zu empfangen dein Wort. Dein Wort der Ordnung, dein Wort der Klarheit, dein Wort der Heilung, dein Wort der Wiederherstellung. Bei manchen von euch wird das auch im Körper so sein, merke ich im Geist. So ist so eine Unordnung in eurem Körper und irgendwo die Ärzte finden nicht, was es eigentlich ist. Und da wird da ein bisschen rumgemacht und dort rumgemacht. Aber der Geist Gottes brütet heute Morgen auch über deinem Leib und bringt eine Grundordnung wieder hinein. Und das Wort des Herrn ordnet, heilt. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Dein Wort bringt Heilung und Wiederherstellung. Herr, wir werden nicht in Entscheidungen bleiben, die uns immer wieder in die falsche Richtung führen, sondern wir wollen reife Menschen sein, die gute Entscheidungen treffen, die zum Leben führen. Ja, sogar, dass wir fähig sind, andere zu unterweisen und zu unterrichten, dass auch sie gute Entscheidungen treffen können. Aber Herr, bei dem allem, ich brauche deine Hilfe, Herr. Hier bin ich, Herr. Manche von euch werden jetzt auch stehen für nicht nur für sich, sondern für ihre Familie. Ich sage, ja, so viel Chaos in meiner Familie, so viel Tohuwabohu. Und wieder haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Und was wir heute gehört haben, hört sich alles so anstrengend an und so viel. Ja, Herr, wir sind bereit, neu zu denken und zu verändern. Aber zunächst, wir brauchen deine Hilfe, deine Ordnung. Wir brauchen deinen Geist, dein Wort, das ordnet und klärt. Und ich möchte euch einladen, wenn es dir ein Anliegen ist, werden wir noch jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach stehen vor dem Herrn mit unserer Situation. Der Geist des Herrn ist hier und vibriert, brütet über unsere Situation. Dass das, was deine Situation ist, wo du merkst, da sieht mein Kleiderschrank katastrophal aus. Das ist eine Unordnung, da ist eine Unklarheit. Und du hast den Wunsch, dass Gott anfängt, Ordnungen zu schaffen, Klärungen zu bringen. Auch wenn du ganz viel dann noch im Detail selber machen wirst, aber der Herr anfängt, Mut und Erneuerung und Klarheit zu schaffen, dann lade ich dich ein, einfach während der Anbetungszeit an deinem Platz aufzustehen, vor Gott das auszubreiten. Und wenn ich recht informiert bin, ist auch die Möglichkeit, dass Menschen da sind, die für dich beten. Und wenn du den Wunsch hast und sagst, ich brauche einfach ein unterstützendes Gebet in dem Ganzen, spüren und wahrnehmen, dass Gott hineinspricht, dass Gott mir hilft, zu ordnen und zu klären, dann nimm das wahr in diesen Minuten, die wir haben, und tritt einfach heraus nach vorne. Und ich gehe davon aus, ist es so, Jens, dass Menschen auch da sind, die für dich beten? Heiliger Geist, wir laden dich ein. Es gibt für dich keine Situation, die dich überfordert. Du bist gekommen, du bist ein Gott des Friedens, nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Wir bringen dir jetzt all die Situationen, die in unserem Raum sind. Und ich sage, Heiliger Geist, komm, wirke, brüte darüber. Und Herr, sprich dein Wort der Heilung, der Erneuerung, der Befreiung, der Ordnung, der Versöhnung. Herr, sprich nur ein Wort, dass wir gesunden, Herr. Wirke du, Geist des Herrn, lasst uns anbeten. Wenn ihr Gebet wünscht, kommt nach vorne und nehmt es in Anspruch. Bitteschön.